Bei uns in den Sustainable Brand Stories ist heute Mimi Sewalski zu Gast, eine Hamburger Unternehmerin, die sich nichts Geringeres vorgenommen hat, als Jeff Bezos Konkurrenz zu machen und zu einer Art grünen Amazon zu wachsen. Das klingt natürlich verdammt größenwahnsinnig, tatsächlich aber ist Avocado Store, so heißt Mimis Unternehmen, mittlerweile Deutschlands größter Online-Marktplatz für Ökomode und Green Lifestyle. 2010 gegründet, macht Avocado Store mittlerweile 55 Millionen Euro Umsatz, hat 300.000 aktive Kundinnen und ein Sortiment von mehr als einer halben Million Produkten. Jedes dieser Produkte muss gewisse nachhaltige Kriterien erfüllen. Das Ziel von Avocado Store und Mimi Sewalski ist es, Kundinnen für jedes Produkt und jede Produktgattung eine nachhaltige Alternative zu bieten. Deshalb gibt es in ihrem grünen Versandhaus eben nicht nur Mode, sondern auch Yoga-Zubehör, veganes Hundefutter und Elektrogeräte. Das klingt eigentlich nach einem echten Wachstumsmodell. Tatsächlich hat Avocado Store aber momentan das Problem vieler nachhaltiger Pioniere, dass es nämlich mittlerweile ähnliche Angebote auch anderswo gibt, weil mittlerweile wahnsinnig viele Marken mit vermeintlichen nachhaltigen Angeboten um die Ecke biegen. Mit Mimi Sewalski habe ich mich deswegen darüber unterhalten, wie Pioniermarken sich von Nachahmern absetzen und wieder wachsen können, warum die Zeit letztendlich für Nachhaltigkeit spielt, weshalb Fehler ein Vorteil sind oder zumindest für Fehler stehen zu können und was das Ganze mit Duschvorhängen zu tun hat.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Mimi Sewalski, schön, dass du heute bei den Sustainable Brand Stories dabei bist. Herzlich willkommen. Ihr seid vor 13 Jahren gestartet, um eine Art grünes Amazon zu werden. Wie weit seid ihr gekommen?
Ja, ich würde sagen, wir haben Sachen, wo wir besser sind als Amazon. Also wir gehen besser miteinander um, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir haben Sachen, wo ich sagen muss, vielleicht hat Amazon sogar mehr nachhaltige Produkte an Bord als wir, weil Amazon einfach sehr groß ist. Wo wir allerdings erstaunlich schnell rangekommen sind, sind die Anzahl der Produkte. Also ich hätte nie gedacht, dass es in so kurzer Zeit, also in 13 Jahren, so viel nachhaltige Alternativen aus so vielen Kategorien gibt. Eine fehlt mir allerdings noch, und zwar der Duschvorhang.
Ja. Mal ganz kurz die Zahlen. Wie viele Produkte gibt es bei euch im Sortiment und wie viele aktive Kunden habt ihr aktuell?
Also es schwankt immer ein bisschen mit den Produkten, weil das saisonal ist. Wir haben ungefähr 70% Mode, aber insgesamt kann man sagen, können wir fast eine halbe Million Alternativen anbieten.
Wahnsinn. Und das ist euer Startpunkt auch gewesen. Ihr habt das Ziel gehabt, für jedes Produkt eine nachhaltige Alternative anzubieten.
Genau. Das ist unsere Mission quasi.
Okay. Und bis auf Duschhänge habt ihr es noch vorher nicht geschafft. Ihr habt, ich las, 75 Mitarbeitende. Ihr sitzt in Hamburg, habt 55 Millionen Euro Außenumsatz. Und das muss man kurz erklären. Ihr seid eben wie Amazon primär eine Plattform oder ein Marktplatz, wo HändlerInnen und Marken ihre nachhaltigen Produkte anbieten können. Das heißt, die 55 Millionen streicht ihr nicht alle ein, sondern die gibt ihr zum großen Teil weiter, fürchte ich.
Ja.
Als ihr gegründet wurdet, lautet eure Mission, lernte ich in unserem Vorgespräch, weg vom eine Weltladen-Image, dass der Ökomode vielfach noch anhängt, hinzu, du sagtest, hier gibt es geile Produkte. Was muss man als Marke tun, um zu verdeutlichen, hier bei uns gibt es nicht nur geile, sondern auch nachhaltige Produkte? Und wie weit ist euch das geglückt? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, was unser Trick war, ist, dass wir eine neue Zielgruppe angesprochen haben, nämlich eine digitale Zielgruppe. Ich bin übrigens großer Fan von Eine Welt Läden, auch wenn die vielleicht gerade, wenn es denen gerade nicht so gut geht. Aber was man als Marke tun muss, wenn man eine digitale, vielleicht auch jüngere Zielgruppe ansprechen muss, ist auf jeden Fall die Bildsprache auch mitzudenken und eine andere Kommunikation zu machen.
Konkret bitte?
Beim Thema Nachhaltigkeit war es, würde ich sagen, vor 13, 14, vielleicht auch 15 Jahren oft so und alles früher. Es gab ja schon nachhaltige Produkte. Die Pioniere haben halt sehr viel über die Nachhaltigkeit gesprochen. Was wir anders gemacht haben, war, dass wir erstmal gesagt haben, guck mal hier, ein tolles Produkt, auch in Qualität, in Design, in Innovation vielleicht auch und natürlich auch im Preis. Und dann quasi als Kirsche auf dem Eisbecher, sage ich immer, ist es auch noch nachhaltig. Und das dann verknüpft mit wirklichem Storytelling. Also was veränderst du selbst in dieser Welt, wenn du dieses Produkt kaufst? Was bewirkt man damit? Und das ist natürlich gerade für viele junge Marken, aber auch tatsächlich für die alten Pioniere eine große, große Chance, endlich mal ein bisschen frischer darüber zu sprechen, was sie eigentlich verändern, was sie anders machen, auch im Vergleich vielleicht zu herkömmlichen Marken.
Okay, ist super. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen für ein eurer Produkte, der halben Million Produkte, die ihr habt im Sortiment? Was verändert das, wenn ich das kaufe im Vergleich zum konventionellen Kommen? Wie funktioniert das Storytelling? Wie geht die Geschichte?
Also ich fange mal vielleicht mit dem ersten Produkt an, was ich sogar schon vor Avocado Store ein bisschen verkaufen durfte. Das heißt der Dopper. Das ist quasi eine Trinkflasche. Ich habe sie jetzt leider hier nicht auf dem Tisch stehen. Ich habe aber sogar zwei Dopper hier bei mir. Und die Idee vom Dopper war, dass man quasi Leitungswasser trinkt statt Mineralwasser. Und es ist eine holländische Firma und dazu gab es dann auch eine digitale Map, wenn man das damals wollte. Da war übrigens noch nicht so bekannt, wie schwierig das mit dem Digitalen ist, dass natürlich das digitale Leben auch Energie verbraucht, aber das lasse ich jetzt mal kurz abseits liegen. Und man konnte dann quasi eine offene Karte sehen, wo man überall zum Beispiel in Amsterdam, wenn man Stadtbesuch macht, sich umsonst Leitungswasser in Cafés holen kann. Und was ist die Wirksamkeit dahinter? Also erstmal ist es was Innovatives gewesen, auf die Idee ist irgendwie noch keiner gekommen. Und die Wirksamkeit ist natürlich, dass man wahnsinnig viel Plastikflaschen spart, wenn man immer eine Flasche dabei hat, die man auffüllt. Und das war so eins der ersten Produkte und vielleicht ein kleiner Funfact zur Avocado Store. Alle möglichen Mehrweg-Trinkflaschen sind bei uns eigentlich seit der Gründung immer wieder in den Bestsellerlisten. Also das ist wirklich ein Thema, wo viele Leute einfach sagen, das ist auch was Praktisches. Das ist ein Produkt, was nicht generell allzu teuer ist. Also mehr wie 30 Euro kostet eine Flasche eigentlich nie. Es hält lange und man kann es super verschenken. Also das Thema Geschenke ist beim Thema Sinn natürlich auch immer eine gute Kombination.
Super. Ich würde gerne eine Sache noch mehr verstehen, die du angesprochen hast, nämlich euer Auftritt. Wie bringt ihr die nachhaltige Ausrichtung eurer Marke so zum Ausdruck, dass die Leute nicht langweilt, sondern mitnimmt oder vielleicht sogar begeistert?
Zum einen mögen wir es nicht so, wenn man mit dem dogmatischen Zeigefinger vorangeht und sagt, du musst. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, das funktioniert nicht. Und der zweite Punkt ist natürlich Transparenz und der dritte würde ich sagen Authentizität. Also das sind die Kombination von allen drei. Ich mache es mal einem Beispiel fest, das ist immer ein bisschen einfacher. Also wenn wir auf der Seite einfach nur sagen würden, alles ist nachhaltig, dann ist halt die Frage, warum sollte man uns das glauben? Deswegen leben wir das vor. Deswegen sieht man auf Social Media uns als Team. Also wir haben viele Leute, die bei uns Gesicht zeigen. Keiner muss, der nicht möchte übrigens. Und wir zeigen, wie die Produkte funktionieren. Es gibt auf YouTube peinliche Videos von mir aus der Gründungszeit, wo ich Produkte ausprobiere. Und dann aber
sofort
auch,
an. Super.
Wo man auch sofort sieht, wie es vielleicht auch mal nicht funktioniert. Ne? Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich dann auch so ehrlich ist. Also ich sage auch gerne diesen Begriff radikal ehrlich ist und sagt, ja okay, hier müssen wir noch irgendwie weitermachen. Hier muss die Marke sich noch weiterentwickeln. Und bei uns auf der Seite ganz konkret haben wir einfach 10 Nachhaltigkeitskriterien, die jedes Produkt erfüllen muss. Also eins von denen nur. Und da könnte man jetzt sagen, oh, das klingt aber jetzt nicht so ambitioniert. Das liegt daran, dass Nachhaltigkeit aus unserer Sicht nicht Ja, Nein oder Schwarz-Weiß ist und noch schlimmer, Nachhaltigkeit ist halt auch sehr subjektiv. Also ich bin zum Beispiel nicht Veganerin, ich bin Vegetarierin, ich habe tatsächlich Lederprodukte. Ich finde für mich, ich hoffe es gibt jetzt hier keinen Shitstorm, ich habe eine Tasche mir mal gekauft, die ist aus einer Manufaktur. Die habe ich jetzt einfach schon, glaube ich, 25 Jahre. Das ist für mich auch ein nachhaltiges Produkt. Und da würde ich dann eher auf die Variante gehen, vegetabil gegerbtes Leder. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, nee, ich möchte einfach unbedingt alles an mir oder was ich trage und verwende, soll vegan sein. Für diese Leute gibt es dann auch eine Alternative, nämlich eine Tasche aus einem veganen Leder. Und das ist ja auch eine Alternative. Und das macht es so schwierig, auch in der Nachhaltigkeitskommunikation, dass es keine klaren Kriterien gibt. Und eben die Subjektivität von allen möglichen Zielgruppen. Ich bin auch überzeugt davon, dass es nicht die nachhaltige Zielgruppe gibt, sondern dass es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Milieus, wenn man in Sinusmilieus spricht, vermischte Milieus sind und verschiedene Gründe gibt, warum Leute Nachhaltigkeit kaufen.
Bereit für eine Runde Quick and Dirty? Dann los, hier sind 5 schnelle Fragen. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Als ich den Zusammenhang von FCKW und dem Ozonloch verstanden habe als Kind.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Weil immer mehr Menschen nachhaltiger leben wollen und gleichzeitig alle Menschen nachhaltiger leben müssen.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Ich möchte gar nicht überzeugen mit Argumenten, weil nach dem dogmatischen Zeigefinger folgt halt echt oft der Mittelfinger, deswegen inspiriere ich lieber.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Ja, also ich bin Bubble-Tea-Fan. Zu meiner Verteidigung, ich habe mir aber einen Mehrweg-Bubble-Tea-Becher mit Mehrweg-Bubble-Tea-Strohhalm besorgt, mit dem ich dann zu meinem Bubble-Tea-Händler des Vertrauens gehe.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzlerin werden.
Ich würde das Ganze mal umdrehen und würde einfach Marken, die zum Gemeinwohl beitragen, Unternehmen, die zum Gemeinwohl beitragen, richtig fördern, also richtig mal Kohle da reinschießen. Und vielleicht Marken, die das nicht tun und Unternehmen, die das nicht tun, die würde ich eher sanktionieren.
Was schätzt du denn, voll verstanden würde ich unterschreiben, dass es unterschiedlichste Gründe und Milieus gibt, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Es werden wahrscheinlich immer mehr und werden noch mehr werden. Aber kannst du eine ganz pauschale Frage sagen, von den 82 Millionen Menschen, die in unserem Land leben, was glaubst du, wie groß die potenzielle Zielgruppe wäre? Wie viele Millionen kann man erreichen, theoretisch? Und was tut ihr, um dahin zu kommen?
Also ich glaube, je weiter der Klimawandel voranschreitet, desto größer wird diese Zielgruppe, weil man immer mehr spüren wird, dass man handeln muss. Das klingt jetzt sehr pessimistisch. Der Mensch ist ja so an sich auch jemand, der gerne erst handelt, wenn er wirklich handeln muss. Ich möchte jetzt hier die Stimmung nicht so runterfahren, deswegen versuche ich es nochmal aus einer anderen Richtung anzugucken. Was wir merken ist, dass erstens viele junge Menschen, die früher gesagt haben, Nachhaltigkeit, nachhaltige Produkte sind irgendwie oll oder sind zu teuer, wenn sie cool sind, sind sie zu teuer. Da ist irgendwas im Kopf passiert. Das heißt, die fragen jetzt eher, warum sind eigentlich die herkömmlichen Sachen so günstig? Was läuft da schief? Wer bezahlt dafür? Das heißt, diese Fridays for Future Generation, ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, aber das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz große Zielgruppe und sehr spannend, die bringen natürlich auch ihre Eltern mit, weil die sitzen dann da am Abendbrottisch und sagen, Mensch Papa, deine Sneaker da, die gibt es übrigens auch in nachhaltig und weißt du, was du damit bewirkst? Und also das ist klar was, wo ich merke, da ist eine große Dynamik gerade da, das werden immer mehr. Und ein zweiter Punkt vielleicht auch nochmal sind alle Menschen, die Eltern werden. Da ist nämlich ganz oft ein ganz anderer Beweggrund, gar nicht so die Welt zu retten, sondern, das klingt ein bisschen komisch, das Kind zu retten oder dem Kind möglichst was Gutes zu tun und der Zukunft des Kindes was Gutes zu tun. Und das ist auch ein großer Motivator und macht total Sinn aus meiner Sicht, dass man sich da vielleicht auch nochmal überlegt, okay, was bedeutet das auch in meinem Konsum? Und es fängt an bei schadstoffarmen Babyklamotten, wo man einfach nicht möchte, dass irgendwas an die Haut des Kindes kommt. Aber das geht hin mit so, was muss ich eigentlich als Elternteil tun, damit ich eine zukunftsfähige Welt für mein Kind schaffen kann? Und das würde ich sagen, sind gerade so die zwei größten Gruppen, die ich merke und beide wachsen, glaube ich, sehr.
Also die Zeit spielt für euch und für euer Angebot eigentlich aus unterschiedlichsten Richtungen, das habe ich verstanden, die Fakten, aber auch die Einstellung von Menschen. Andererseits las ich, ihr habt schon mal deutlich mehr umgesetzt als heute. Jetzt letztes Jahr wart ihr bei 55 Millionen, was natürlich wahnsinnig viel ist und Respekt in 11 Jahren, 12 Jahren. Aber warum ist zurückgegangen und ihr müsst jetzt auch so eine Art Trendwende hinbekommen, hast du in einem Interview gesagt. Woran liegt's?
Ja, also ich bin froh, dass wir es hier kurz ansprechen, weil ich es eigentlich total paradox finde. Also viele Probleme, die wir gerade haben, haben ja auch schon mit dem Klimawandel zu tun. Und die einzige Lösung ist ja, nachhaltiger zu leben. Und ich könnte jetzt auch hart sagen, der beste Konsum ist der, der nicht stattfindet. Das ist aber nicht realistisch in der Welt, in der wir leben. Und Außerdem weiß ich aus meiner Erfahrung, dass es einfach echt ganz viele tolle Alternativen gibt, nicht nur bei Konsumprodukten wie Kleidung, sondern auch bei Lebensmitteln oder Energieprodukten. So, und was jetzt gerade, glaube ich, passiert, ist einfach, dass das Geld knapper wurde. Also durch die Energiekrise haben wir einfach alle weniger im Portemonnaie. Und ja, dann kauft man vielleicht auch eher die Bio-Lebensmittel im Discounter oder überlegt sich halt dreimal, ob man noch eine Jeans braucht. Wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das sogar eigentlich ganz geil. Also blöd für Avocado Store. Ich fände es jetzt halt noch besser, wenn wir lernen würden, weniger, aber besser zu kaufen, also bessere Qualität zu kaufen, die Hintergründe zu verstehen und dann noch, das ist jetzt aber sehr anspruchsvoll von mir, das gebe ich zu verstehen, warum haben bestimmte Produkte ihren Preis. Damit meine ich jetzt nicht Markenprodukte, da bin ich übrigens, das ist immer was ich noch nie verstanden habe, warum Leute für bestimmte Marken sehr viel Geld ausgeben, aber für eine nachhaltige Marke, die nicht bekannt ist, nicht so gerne Geld ausgeben. Mhm.
Okay, ihr seid also ähnlich wie die Bioläden, vielleicht so ein bisschen auch für eures eigenen Erfolgs. Früher war es, dass die Pioniere sozusagen das Thema groß gemacht haben. Jetzt, wo es im Mainstream ist, wird es auch woanders angeboten, wenn vielleicht auch nicht so konsequent. Also ich kann ja auch bei H&M die Conscious Collection kaufen oder bei Hessen, na gut, ich erwarte schon immer. Wie kommt man da raus als Pionier? Also du sagst selber, es wäre eigentlich toll, wenn ihr euch überflüssig gemacht hättet, wäre andererseits aber auch schade. Was ist eure Markenstrategie? Wie macht ihr euch selber wieder unverzichtbarer?
Ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich wieder dieses Wort Nachhaltigkeit. Wenn man da nämlich genau hinguckt, dann steht es ja auch für eine Ganzheitlichkeit. Also es kommt ja aus der Forstwirtschaft, da geht es ja darum, dass man nicht mehr abholzt als nachwächst. Und ich finde, das kann man auch, also auf den ganzen Wald bezogen dann, ne? Und da geht es ja auch darum, okay, was heißt das dann für unsere, weiß ich nicht, was man damals hatte, Burgen, Schlösser, also und
whatever.
Und wenn ich das jetzt aber auf Unternehmen beziehe und auf vielleicht auch meinen persönlichen Konsum, ich frage mich einfach jetzt immer sehr ganzheitlich, möchte ich das Unternehmen, wo ich gerade einkaufe, möchte ich das mit einem Euro oder 10 Euro oder 100 Euro unterstützen? Ich sehe das wie eine Investition. Und ich glaube, das wird unser Hebel sein bei Avocado Store, dass wir einfach noch mehr zeigen, warum wir ganzheitlich nachhaltig sind. Vielleicht noch ein zweiter Fun Fact. Wir waren schon lange klimaneutral, also haben quasi unsere Pakete kompensiert. Aber wir haben das nicht gemacht, damit wir es machen können. Wir haben es auch gar nicht kommuniziert. Das war auch lustig. Wir haben das erst viel später kommuniziert, weil wir das Gefühl hatten, wenn es alle machen, machen wir es halt auch, wenn wir es eh machen. Sondern uns ging es darum zu lernen, wo wir uns verbessern können. Also wir haben das gemacht und haben dann im nächsten Jahr geguckt, okay, wo haben wir uns verbessert, wo haben wir uns verschlechtert? Wie können wir jetzt drüber nachdenken, was wir noch tun können? So als kleines Beispiel. Wir gucken, was wir im Büro an Nachhaltigkeit machen, ne? Also wir haben zum Beispiel mit unserer Hausverwaltung, weil es keinen gelben Sack geht, glaube ich, 3 Jahre diskutiert, bis wir dann endlich eine Lösung gefunden haben. Wir lassen da halt nicht locker.
Das weiß ich als Kunde ja natürlich nicht, ne? Und die Frage ist ja sozusagen, wie, du hast mal im Interview sehr schön freimütig gesagt, Nachhaltigkeit ist scheiße komplex. Ist es ja auch. Die Frage ist halt, du kannst ja nicht jedem Kunden das alles erzählen, was du mir erzählst, wo ich mich sehr bedanke. Wie bringt man solche komplexen Botschaften so rüber, dass nicht der Kunde nach 20 Sekunden abschaltet, weil er muss ja nebenbei noch Zähne putzen, Steuererklärung machen und den Rest seines Lebens leben und hat keine Zeit, sich da so reinzufräsen, oder?
Also für uns ist Social Media da wirklich ein super Hebel. Klar, da reicht man nicht alle mit, aber da funktioniert es sehr, sehr, sehr gut, vor allem in den Stories. Wir haben TikTok als Kanal entdeckt, wo wir wirklich auch solche Sachen zeigen, wo wir auch zeigen, wo wir vielleicht scheitern. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber auch so diese radikale Transparenz auch in einem Newsletter zu machen. Also vielleicht auch bei Black Friday tatsächlich reinzuschreiben, warum wir das nicht machen. Im weitesten Sinne würde ich das auch sagen, das werteorientierte Handeln auch aufs Papier zu bringen, überall da, wo man im Kontakt ist mit Kunden und Kundinnen. Also das heißt, wir reden auch drüber, warum wir Sachen nicht machen.
Okay.
Vielleicht auch manchmal, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, vielleicht auch manchmal zu einem Preis, also wir bin mir sicher, wenn wir Black Friday kommunizieren, dass wir da nicht mitmachen, verlieren wir sicher auch Kunden, die gehofft haben, bei uns vielleicht ein Schnäppchen zu machen. Die gehen dann vielleicht woanders hin. Und das ist es uns wert. Nennt man übrigens Suffizienzmarketing. Das heißt auch, kennt man vielleicht auch, gibt es ein paar Marken, die das auch schon gemacht haben in U-Bahn, nur sagt, kauf nicht bei uns.
Patagonia und so.
Genau. Das machen wir auch tatsächlich. Also wir wussten gar nicht, dass das so heißt. Wir haben das gemacht, weil es uns wichtig war. Und das ist ganz interessant, dass das aber trotzdem dann zur Kundenbindung wieder beiträgt.
Meine Frage wäre gewesen, ist es nicht ein Spagat, wo man sich sehr leicht eine Sehenszerrung holen kann? Also einerseits müsst ihr den Leuten ja sagen, kauft, und zwar bei uns. Andererseits sagt ihr aber, kauft nicht. Ich weiß, ihr sagt wahrscheinlich, ihr sagt, kauft weniger, aber besser.
Genau.
Ist das die Dehnübung, wo ihr aus dem Spagat rauskommt?
Ja. Also wir machen tatsächlich auch Newsletter, da ist das Thema Jeans. Und wir könnten sagen, hier sind die geilen Öko-Jeans und das unterscheidet eine Öko-Jeans von der herkömmlichen Jeans. Wir schreiben aber auch in diesen Newsletter rein, wie man seine Jeans repariert, damit man sich keine kaufen muss. Und was da passiert ist, dass die Leute merken, dass es uns um die Sache geht. Und ist ja oft im Business-Kontext so, dass man nicht so über Gefühle spricht, dann ist man immer gleich unprofessionell. In der Werbebranche geht es immer ganz viel um Emotion und Emotion und nochmal Emotion. Ich glaube, was der Trick bei uns ist, dass wir da eine gute Kombi hinkriegen. Und es ist auch kein Trick, sondern wir sind einfach so. Also wir müssen uns da nicht verstellen, da ist auch keine große Strategie dahinter, sondern wir wollen wirklich, dass die Leute verstehen, was die Hintergründe sind von nachhaltigem Konsum. Weil ich halt, wie ich vorhin auch schon meinte, kein Konsum ist in der Welt, in der wir leben, gar nicht mehr möglich. Und wir müssen irgendwie lernen, und das, da sind wir wieder bei dem Ganzheitlichen, das dahinter zu verstehen. Wie werden Produkte hergestellt? Wie hat man das früher eigentlich gemacht? Also ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Da gab es einfach Sachen, da habe ich die früher für belächelt. Heute verstehe ich das ein bisschen besser. Also dass man zum Beispiel Socken flickt. Ich frage mich, wer in meiner Generation heute noch weiß, wie man Socken flickt. Stopft, sagt man da, glaube ich, auch. Ne? Merkt man schon, dass ich es auch nicht so gut drauf habe.
Ich verstehe
genau,
es total.
Und darum geht's.
Mhm. Moment mal, eine kurze Zusammenfassung, was wir bisher gehört haben.
Was kann man bisher aus dem Gespräch mit Mimi Sivalski mitnehmen? Ich habe etwas sehr, sehr Wertvolles mitgenommen, nämlich Optimismus. Den Optimismus, dass KonsumentInnen sich durchaus die Zeit nehmen, genauer hinzuschauen, sich Produkte und Marken anzugucken, was sie wirklich ihnen liefern oder eben auch nicht. Das bedeutet wiederum, dass es sich für eine Marke durchaus lohnt, die Hintergründe ihrer Produkte oder ihres Purposes zu erklären, Storytelling zu betreiben. Aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, so hat es Mimi erklärt, denn auf den folgt bekanntlich häufig der Mittelfinger. Zweites Learning, Marken sollten dieses kontinuierlich tun, also nicht schnell mal ein Narrativ aufsetzen oder eine Geschichte erzählen, sondern ihren Purpose finden und diesen kontinuierlich den Konsumenten beizubringen. Denn früher oder später kriegen es die Leute eh mit, ob man ihnen Mist erzählt oder eben auch nicht. Ich finde, Avocado Store mit seinem durchaus beachtlichen Erfolg ist ein Beispiel dafür, wie sich kontinuierliches Storytelling auszahlt. Hören wir mal, was Mimi sonst noch alles zu erzählen hat. Okay, dann habe ich eine komplexe Frage mit der Bitte um eine einfache Antwort. Kann denn Versand eigentlich nachhaltig sein? Ich weiß, ihr werdet das häufig gefragt, also Aufwand für Verpackung, für Versand, Retouren, vernichtete Retouren etc. pp. Also steckt bei euch im Geschäftsmodell nicht eigentlich die Unnachhaltigkeit mit drin?
Mega spannendes Thema. Ich habe ja ein Buch geschrieben vor 3 Jahren und dachte mir, das Thema muss ich auch mit aufnehmen, weil das einfach was ist, was ich sehr oft gefragt werde. Und habe dann schnell festgestellt, dass ich als Expertin hier nicht glaubwürdig bin, wenn ich selber einen Onlinehandel habe, und habe mich damit sehr viel beschäftigt und habe zum Beispiel mit Ökopol mir das mal angeguckt, die da schon sehr viel geforscht haben. Und es gibt viele Studien dazu. Manche wurden auch von einem Otto oder einem Amazon schon gemacht, wo ich natürlich auch dann ein bisschen skeptischer bin, als wenn das was Neutrales ist. Aber alle Studien zeigen, dass der Onlinehandel eigentlich gar nicht so wesentlich unnachhaltig ist. Es kommt immer, wie immer bei der Nachhaltigkeit, es kommt immer drauf an. Und zwar auf Folgendes. Also erstens, der Versand ist da gar nicht so relevant, wie man vielleicht denken würde. Es ist ein kleiner Faktor. Das Wichtige ist, wie du das gerade schon angesprochen hast, die Frage, ob Retouren vernichtet werden oder nicht. Also, und da kann ich jetzt sagen, dass bei Avocado Store und bei vielen unserer AnbieterInnen, eigentlich bei allen, ich habe noch niemanden gefunden, wir fragen das immer mal wieder ab, nicht systematisch, aber das ist ein großes Thema bei uns in der Branche, sollten wir damit vielleicht mal rausgehen und sagen, dass wir Retouren nicht vernichten. Machen wir nämlich tatsächlich nicht.
Okay.
Das ist das eine. Und das zweite ist, auch im Ladengeschäft, also wenn man den Vergleich nimmt, ne, Einkauf im Ladengeschäft und Onlinehandel, ist es ja auch so, dass die Leute da ja, also die, erstens die Produkte werden da auch hingeschickt, auch in Kartons, und die Klamotten sind genauso irgendwie eingepackt, wie sie die im Onlinehandel sind. Dann kriegt man noch Tüten dazu, also ist auch eine Art von Verpackung, oft auch so ganz schicke Boutique-Papiertüten, die oft übrigens in der Klimabilanz schlimmer sind als eine Plastiktüte. Und ein wesentlicher Faktor ist, im Ladengeschäft sind sehr, sehr, sehr hohe Energiekosten für Klimaanlagen und Beleuchtung. Und wenn man das so gegeneinander stellt, dann ist tatsächlich die Verpackung im Onlinehandel ein ganz, ganz kleiner Faktor. Also wichtig ist übrigens auch inklusive einer Retoure. Also wichtig ist, wie oft schickt man was zurück? Also möglichst wenig retournieren wäre da der Hebel. Und da machen wir sehr, sehr, sehr viel für, damit das bei uns nicht passiert. Wir haben zum Beispiel einen sehr guten Kundenservice, der tatsächlich dann nochmal beim Händler nachfragt, wenn man uns schreibt, und also wir investieren da ziemlich viel Zeit da rein. Und der zweite Faktor ist, wie geht man zum Beispiel ins Ladengeschäft versus wie kauft man online ein? Online ist natürlich sehr, sehr, sehr skaliert. Also ich will heute gar nicht so Amazon-Werbung machen, wir haben das Wort schon ein paar Mal gesagt, aber ich befürchte fast, dass so ein Amazon aufgrund der Größe und aufgrund der optimalen Skalierung wahrscheinlich sogar in der Klimabilanz, in der Logistik besser ist als ein Avocado-Store. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Das ist sehr durchgeklügelt. Es gibt schon viele Systeme, wie man gerade in einer Stadt wie Hamburg vielleicht auch mit kleinen E-Autos, oder ich sehe auch immer mal wieder so Lastenräder von Paketdienstleistern, ne? Also da passiert auch ordentlich was. Und für alle, die jetzt glauben, naja, die Mimi, die muss es ja sagen, ihr könnt es auch bei Ökopol mal nachgucken, und da gibt es inzwischen viele auch unabhängige Studien dazu. Hat mich selber überrascht, gebe ich zu.
Ich habe eine allerletzte Frage zu eurer Marke. Als sie gegründet wurde, war Avocado so die Frucht der Veganer, so der Fleischersatz und quasi ein Synonym für anderen, bewussteren Konsum. Heute ist es fast genau umgekehrt, wo wir alle gelernt haben, wusste ich auch nicht, dass es wahnsinnige Wasserverfresser ist, die Avocado. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, euch umzubenennen?
Ja, es ist auch mit einer der häufigsten Zuschriften, die wir von Kundinnen oder FollowerInnen kriegen. Ja, wäre aus Marken, also aus rein aus Online-Marketing-Sicht, wäre das, glaube ich, ziemlich suizidal, uns jetzt nochmal umzubenennen. Aber ich muss auch sagen, aus Prinzip nicht, weil gerade weil die Avocado so eine schwierige Frucht ist, finde ich, passt sie hervorragend zu unserer Mission und auch zu unserer Vision. Also es geht genau um diesen Diskurs, weil es gibt durchaus Avocados, wenn die jetzt in Europa zum Beispiel hergestellt sind und vielleicht in einem Land hergestellt werden, wo gerade keine Wasserknappheit ist, dann kann eine Avocado eine tolle Alternative sein, zum Beispiel zum Fleisch. Also wenn die Avocado hilft bei der veganen Ernährung, dass jemand das umsetzt, dann ist es nach wie vor eine sehr wertvolle Frucht. Ich finde auch, die passt zu uns, weil sie einen harten Kern hat. Sie ist außen und innen grün. Die ist irgendwie immer sympathisch. Das passt irgendwie auch zu unserer Marke. Es gibt auch jemand bei uns im Team, der hat mal gesagt, dass die Avocado auch weiblich ist, zum Thema Zielgruppen. Also wir haben auch definitiv mehr weibliche Kundinnen als männliche Kunden. Also es ist ungefähr so 60-40 aufgeteilt bei uns. Also 60 die Frauen und 40 die Männer. Ganz genau kann man das übrigens nicht sagen, weil auch viele Frauen mit den Zahlungsmitteln ihrer Männer einkaufen und andersrum genauso. Also deswegen kann man das nicht so genau sagen. Aber also zur Avocado, ich finde, genau um diesen Diskurs geht es.
Also ich nehme mit, genau hingucken, in Diskurs gehen, Dinge verstehen und dann gute Entscheidungen treffen zu können. Das kann man von euch tatsächlich wirklich lernen, und authentisch zu kommunizieren, finde ich super. Ich habe noch zwei Fragen zum Schluss. Das eine ist ein bisschen in die Zukunft. Ihr seid vor allem, sagt es, 70% Ökomode oder nachhaltigere Mode. Was glaubst du, wie sich der Markt, in dem ihr euch bewegt, in den nächsten, sagen wir, 10 Jahren verändern wird? Und welche Rolle wird Avocado Store dann spielen?
Ich glaube, wir haben eine ganz schöne Challenge vor uns gerade. Ich merke, dass viele herkömmliche, ob das jetzt Modemarken sind oder wir können auch auf Non-Fashion gehen, sehr viel über Nachhaltigkeit kommunizieren und sehr viele Buzzwords im Umlauf sind, also Stichwort Greenwashing. Und das wird auch für uns manchmal schon schwieriger zu gucken, was ist jetzt wirklich dran und was nicht. Also das ist gut gelernt worden, auch wie man Nachhaltigkeit kommuniziert. Und das heißt, die Challenge für nachhaltige Marken und auch natürlich Avocado Store ist zu gucken, okay, wie legt man die Latte jetzt nochmal höher? Also das ist das eine. Das andere ist, dass einfach aufgrund der Krise, also ich würde auch fast sagen mit Ausbruch des Ukraine-Krieges und vielleicht auch noch Nachwirkungen aus der Covid-19-Krise, wir einfach merken, dass viele nachhaltige Label gerade echt im Struggle sind. Ich habe im November 2022 ein Interview gegeben für die Zeit, wo es darum ging, dass wir eine Insolvenzwelle haben im nachhaltigen Bereich und die ist noch nicht vorbei. Also ich habe quasi wöchentlich Label, die Insolvenz anmelden oder InvestorInnen suchen und da merken wir schon, das ist eine Herausforderung gerade für die Branche, weil wir einfach alle merken, dass die Kaufzurückhaltung zurückgegangen ist, insbesondere bei preisintensiveren Marken.
Also die Kaufbereitschaft zurückgegangen ist. Geben weniger für teurere Marken aus.
Ja, genau. Mhm. Und okay. Wir merken das auch auf der Plattform, dass die Marken, die vielleicht ein bisschen günstiger sind, also vielleicht eher Basics verkaufen, die man ja auch günstiger machen kann, die merken das ein bisschen weniger, die Kaufzurückhaltung und die Marken, die vielleicht auch mal versuchen, eine tolle Jacke, ein Sportprodukt in nachhaltig zu machen, was dann natürlich auch ein bisschen preisintensiver ist, die merken das definitiv mehr. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das teilweise wirklich richtig tolle Marken sind, die auch in den Jahren bis zu den zwei Krisen auch richtig stark gewachsen sind. Also wir hatten in der ganzen Branche richtig Wachstumsschmerzen und plötzlich fährt man so gegen eine Wand, plötzlich bleibt dieses Wachstum aus. Und das macht natürlich was mit uns und ich hoffe aber auch was Positives. Ich glaube, dass wir uns alle auch sehr drauf besinnen, was ist jetzt wirklich wichtig. Und ich glaube, da ist auch noch eine Chance in der nachhaltigen Branche. Da ist auf jeden Fall mehr Zusammenhalt als in anderen Branchen. Also ich merke, dass wir viel im Austausch sind, auch vielleicht mal eine Konkurrenzsituation außer Acht lassen, um zu gucken, wie man wirklich das, für die Sache eine Lösung findet, also auch für die Nachhaltigkeit eine Lösung findet. Und deswegen bin ich eigentlich noch ganz optimistisch, dass wir da die Kurve kratzen und parallel passieren auch immer wieder weiter nachhaltige Innovationen, die dann natürlich auch eine große Chance wieder darstellen, also was Materialien zum Beispiel angeht.
Was sind denn die goldenen Regeln nachhaltiger Kommunikation?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es wirklich intrinsisch auch möchte, weil ich glaube, dass man das spürt inzwischen in Kommunikation, ob jemand es ernst meint oder nicht. Also das heißt, Leute mitreißen, das führt dann natürlich zu dieser Authentizität, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Transparenz ist dabei wichtig. Ich finde aber auch so Sachen wie, also es gibt Marken, die sagen, in 15 Jahren wollen wir das Ziel XY erreichen. Ich finde es besser zu sagen, das machen wir jetzt schon und das schaffen wir gerade noch nicht, weil. Also wirklich auch über Schwierigkeiten zu sprechen, Herausforderungen zu sprechen, weil daran erkennt man nämlich relativ schnell, ob es jemand ernst meint oder nicht. Hinzuschreiben, dass ich in 15 Jahren was erreichen möchte, das tut nicht weh. Also auch da reinzugehen, wo es weh tut. Wie beim Masseur, da reingehen, wo es weh tut.
Okay. Bibi, letzte Frage. Du hast in deinem Leben, in dem jungen Leben schon eine Menge Dinge gemacht. Du hast, wie wir erwähnt, Soziologie und Kriminologie studiert. Du hast in Tel Aviv für Startups gearbeitet. Du hast gekellnert und du hast auch in der Werbung gearbeitet. Und jetzt vor 3 Jahren hast du noch was ganz anderes Neues gemacht. Nämlich du hast ein wirklich tolles Buch geschrieben. Man sieht, es sind 255 Seiten, 270 Seiten. Ratgeber nachhaltig leben. Jetzt kann man wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich habe daraus einiges mitgenommen, zum Beispiel eine App, die mir zeigt, welche veganen, vegetarischen Restaurants es in der Stadt gibt, wo ich gerade bin. Zum Ausstieg für uns hast du 3 Hacks, die überraschend sind, damit du vielleicht auch überraschend viel bringen, wie ich mich nachhaltiger im Alltag verhalten kann. Hast du vielleicht drei Dinge, die ich mitnehmen kann für den Rest des heutigen Tages?
Also mein Tipp für alle, und es ist jetzt interessant, weil ich das letzte Mal, glaube ich, gefragt wurde vor der Covid-19-Krise. Mein Tipp Nummer 1 ist, wechselt einfach alle zu Ökostrom. Das ist so ein großer Hebel und es tut so wenig weh. Es tut vielleicht jetzt ein bisschen mehr weh als vor 2 Jahren. Der zweite Tipp ist, vor jedem Kauf sich einmal kurz zu fragen, brauche ich das wirklich und woher kommt das eigentlich? Was bewirke ich mit meinem Kauf? Das sind 3 einfache Fragen, da kann man einfach ein paar Impulskäufe, glaube ich, ein bisschen mit ausschalten. Und das ist eine Übung fürs Gehirn, die einem gut tut. Und im Geldbeutel übrigens auch. Ja, und der dritte Punkt ist, unterstützt einfach die lokalen HändlerInnen, geht auf den Markt einkaufen. Das klingt oft aufwendiger, aber es bringt einfach wahnsinnig viel, was, ja, was einfach CO2-Bilanzen angeht. Also regional und saisonal kaufen. Es sind wirklich, es klingt immer sehr banal, aber es sind die einfachen Sachen, die die großen Hebel sind.
Cool. Mimi, das hat nicht nur mich schlauer gemacht, sondern auch mein Leben verbessert. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Ein nachhaltiges Startup gegen einen Großkonzern wie Amazon. Mimi Sewalski hat sich mit Avocado Store eine Menge vorgenommen. Einen ähnlich großen Gegner, nämlich Google, hat sich Christian Kroll vorgeknöpft. Der Berliner Impact-Unternehmer hat mit Ecosia eine Suchmaschine gegründet, die ihre Gewinne ausschließlich in erneuerbare Energien und Baumpflanzungen investiert. In den Sustainable Brand Stories erzählt uns der grüne Gründer, wie er es aus dem Nichts zu Europas wichtigster Google-Alternative geschafft hat, wieso er persönlich auf ein Millionenvermögen verzichtet und warum man, wenn man Google schlagen will, mitunter auch auf Google werben muss. Hört gleich mal rein in Folge 7 mit Ecosia-Gründer Christian Kroll. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Infos schaut gerne in die Shownotes und abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.